Himmel. Wir haben uns gesagt, sieht der Pudding besser aus so? Oder sieht er besser aus so? Wer ist für mit Hemd? Und wer ist für ohne Hemd? Ihr seht, man kann geteilter Meinung sein, unterschiedliche Meinung über so etwas.
Nicht so, nicht so.
Na, sieht nicht so cool aus. Ich habe schon alles Mögliche gemacht, was man mir gesagt hat. Einmal hat ein ältester Gedeckmeiner gesagt, also bei irgendeiner Party, ich glaube beim Weihnachtsgottesdienst, der eine Älteste hat gesagt, wir kommen mit Krawatte, und der andere hat gesagt, wir kommen mit Krawatte, wir binden zu uns um den Kopf. Also ich war, mit Verlaub gesagt, der Einzige, der den Mut hatte, mit Krawatte um den Kopf zu kommen. Ich glaube, es hat nicht so cool ausgesehen. Aber er hat gedacht, okay, wenn er eine coole Idee hat und das wenig schräg ist, dann mache ich das. Inzwischen bin ich etwas abgeklärt, was die Modefrage angeht. Sollte eine kurze Einleitung zum Thema sein. Die koreanische Sekte Jeonji bezeichnet sich als die am schnellsten wachsende Kirche oder Gemeinde der Welt. Und wie wächst diese Kirche oder Gemeinde? Dadurch, dass sie im Prinzip in den bestehenden Kirchen und Gemeinden Bildung geht. Viele Christen, die in anderen Kirchen waren, sind inzwischen in dieser Sekte. Und man fragt sich, wie sowas passieren kann. Irgendwie, so rauscht es so. Was ist da?
Machen wir nochmal einen ab und wieder A.
Stück mal A. A, gut. Vielleicht gibt es einen Kack. Und jetzt?
Immer noch.
Vielleicht brauchen wir ein anderes Gerät. Oder anderes Mikro. Doch den Kragen reinstecken. Ich glaube nicht, dass er einen Kragen hängt. Irgendwie ist es komisch, dass ich immer so ein Rauschecho habe. Vielleicht kann die Technik da ja. Ich mache einfach mal weiter und vielleicht findet die Technik mal irgendeine Lösung. Schade drum. Eine weg. Unser heutiges Thema ist Umgang mit falschen Lehren oder mit Irrlehren. Und dazu haben wir einen Text, der steht natürlich im 1. Timotheusbrief. Da heißt es, in 1. Timotheus 4,1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Vielleicht gebt doch mal einfach einen Knochen, wenn das weiterhin so rauscht. Und kann sie auch nach alter Väter-Sitte machen. Es ist besser. Ja, also. Zwar ein bisschen unbequemer für mich, aber besser für euch, definitiv. Die Unheiligen und Unreinheit haben aber weise ab über dich, übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Ich habe drei Punkte, wieder mal. Ihre Lehre kommen, das ist Naturgesetz. Weise sie ab und lehre. Wir werden uns nächsten Sonntag noch über gottgemäß Lehren und Leben unterhalten. Aber heute ist es einfach, wie gehen wir mit der Lehre um? Ein Punkt ist Lehre. Wenn man sich fragt, was da eigentlich passiert, dass jemand von so einer Sekte kassiert wird, dann muss man im Prinzip nur dem Text folgen, eigentlich. Oft bewirken Irrlehren, dass die Menschen vom Glauben oder der Gemeinde weggehen, den bisherigen Glauben verlassen, ihn aufgeben. Ja, das steht da drin, dass sie vom Glauben abfallen. Der Abfall, es hört irgendwie so, ja, sind völlig weg. Ja, im Prinzip, das, was gemeint ist, sie gehen weg. Sie geben den Glauben auf. Und zumindest den Glauben, den sie bisher hatten, um etwas anderes zu glauben. Denn jeder Mensch glaubt. Und dann fragt man sich natürlich, wie so etwas passieren kann. Manchmal ist es offener und manchmal versteckter Betrug, der da eine Rolle spielt. Betrügerische Geister sind am Werk. Dieses betrügerisch hat ein Substantiv und dann auch ein Verb und natürlich auch ein Adjektiv, wie hier. Im Substantiv, also im Hauptwort, wird es verstanden als ein Wanderer, ein Vagabund, ein Betrüger, ein Hochstapler und als im Verb kann es auch bedeuten Handeln, Täuschen, Verführen. Ja, und ich habe da, als ich so das gelesen habe, wurde ich an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe erinnert, die man nicht mehr nennen darf, die so ein bisschen durch das charakterisiert worden ist. Und der Antichrist und der Verführer wird mit diesem Begriff, der hier verwendet wird, auch genannt in 2. Johannes 1, 7. Und beschrieben, wie das Ganze vor sich geht, das tut der 1. Petrus 5, 8, da lesen wir nämlich, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, er schleicht um uns herum, ja, manchmal schreit er, macht einen riesen Getöns, um uns einzuschüchtern, aber manchmal, er ist eine Katze, also wird mit einer Katze verglichen, und bei uns schleichen die Katzen eben rum. Wir machen keinen riesen Getöns, sondern wenn sie sich eine Beute anschleichen, dann sind sie ganz leise. Und manchmal kommt der Verführer ganz leise um die Ecke. Wir sind es uns nicht gewahr, dass es Verführung ist. Wie kommt es, dass ernsthafte Christen auf betrügerische Geister und Dämonenlehren hereinfallen? Denn sie sind ja nicht immer gleich als solche zu erkennen. Ja, manches kommt relativ harmlos zunächst mal daher. In unserem Predigttext ist davon die Rede, dass die Menschen darauf achten. Ja, da heißt, dass sie, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Dieses Achten kann auch übersetzt werden als Aufpassen, diese Lehren beherzigen, ihnen folgen oder auch nach ihnen Ausschau halten. Die Menschen halten Ausschau nach Lehren, die neu sind. Ja, das kennen wir. Bringst uns nichts Neues. Ich war mal in der Gemeinde eingeladen zu predigen Und dann habe ich gepredigt, was ich den Eindruck hatte, dass ich predigen solle. Hinterher habe ich gehört, ja, das haben wir schon gehört. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es notwendig, dass es wiederholt worden ist. Ja, wir wollen gerne, wie die Athener sein, etwas Neues hören. Das andere kennen wir irgendwie. Wir meinen es zu kennen. Alles kalter Kaffee. Gibt es nichts was Neues? Auch strecken sich die Menschen oft danach aus, was einen schnellen und leichten Erfolg verspricht, auch geistlich. Wie oft gehen wir, also früher bin ich in die Buchhandlung gegangen und habe geguckt, gibt es zu dem Thema was Neues? Ja, wie schneller die Gemeinde wächst. 10 Regeln. Und von den Büchern gab es einen Haufen. Ratgeber und Analysen und Projektionen. Habt ihr alle gelesen? Weil die waren alle geschrieben von erfolgreichen Leuten. In 2. Timotheus 3 bis 4 lesen wir: Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen, nicht tolerieren, nicht dulden, nicht zulassen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ich finde es so cool, diese Übersetzung, die Ohren jucken. Ja. Das, was in den Ohren gut runtergeht. Die heilsame Lehre, was ist das? Wenn ich die heilsame Lehre zusammenfassen müsste, dann würde ich sie in 4 Sätzen zusammenfassen. Du bist hoffnungslos verloren. Ist das gute Lehre? Nee. Jesus hat sich am Kreuz für dich geopfert, um dich dadurch aus der Verlorenheit zu retten. Jesus hat die Sünde und den Tod überwunden und herrscht nun zur Rechten des Vaters. Gott schenkt dir Leben und Gerechtigkeit und macht dich zu seinem Kind, damit du zu seiner Ehre jetzt und in Ewigkeit lebst. Könnte man doch als die kurze Zusammenfassung von der gesunden Lehre betrachten, oder? Aber diese gesunde Lehre wird heute nur noch in wenigen Gemeinden wirklich gelitten. Satz 1 wird komplett gestrichen. Hoffnungslos verloren? Nö, ich fühle mich nicht hoffnungslos verloren. Mir geht's gut, mir geht's super. Und ich kriege alles hin, was ich will. Also wenn ich nicht hoffnungslos verloren bin, dann brauche ich auch Jesus nicht als meinen Erlöser und Befreier. Wozu? Ich bin frei, ich fühle mich frei. Alles ist gut. Satz 3 ist, kann man stehen lassen. Jesus hat die Sünde und den Tod überwunden und herrscht nun von zur Rechten des Vaters. Okay, lass ihn da oben herrschen. Und mich hier unten wursteln. Aber jetzt kommt's. Das Beste an diesen 4 Sätzen steht in 4a. Gott schenkt dir Jesu Leben und Gerechtigkeit und macht dich zu seinem Kind. Damit kann im Prinzip jeder leben. Kind Gottes zu sein und alle Vorzüge zu genießen, die man als Kind Gottes kriegen kann, das ist geil. 4b. Lass mal lieber unter den Tisch sinken, fallen, weil ich will ja leben, wie ich will. Ich will mich ja verwirklichen. Ich will nicht nach dem Willen Gottes fragen und nicht nach diesem Willen leben, weil er hat mich ja freigesetzt und ich darf jetzt entscheiden, was ich will, was mir gut tut. Oder? Warum tun Menschen das und wie? Und das Aufladen, was wir da gelesen haben, dass sie sich Lehrer aufladen, das bedeutet so viel wie aufhäufen in riesigen Mengen. Ja, man kann von diesen Lehren, die einem so gut runtergehen, die Ohren kitzeln, Man kann von diesen Lehren nicht genug bekommen. Und so begibt man sich immer mehr hinein in diese Lehren. Es sind Dinge, die in den Ohren wohlklingen, die in den Ohren jucken, die scheinbar wohltun. Was ist für uns der Maßstab einer guten Lehre? Was erwarten wir von einer guten Lehre? Darüber werde ich nächsten Sonntag mehr sprechen. Heute will ich mich mit Apostelgeschichte 2, 37 begnügen. Dort heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Wenn man das liest, dann stellt sich die Frage in einer neuen Weise, was ist eine gute Lehre? Was ist eine gute Predigt? Was die Menschen an Pfingsten erlebten, war eine schmerzhafte Erfahrung. Das Wort hier bedeutet, dieses, es drang ihnen durchs Herz, bedeutet gründlich zu durchbohren, heftig aufrühren, durchstechen. Das war schmerzhaft. Dieses heftig aufrühren passierte auch bei einem Jugendlichen in meinem Jugendkreis vor 43 Jahren etwa. Dieser Jugendliche war von Gottes Wort berührt. Es drang ihm durchs Herz. Es hat in ihm gearbeitet. Und seine Mutter hat es mitbekommen. Sie war Pfarrsekretärin. Und sie ist zum Pfarrer gerannt und hat gesagt, das will ich nicht. Der Pfarrer hat sofort reagiert. Er will das auch nicht. Und mir wurde mitgeteilt, kein Jugendkreis mehr. Die Konsequenz, der Jugendliche war angerührt, aber ist nicht durchgedrungen. Er hat sich nicht bekehrt. Der Pfarrer wollte Ruhe in seiner Gemeinde und die hat er bekommen. Evangelische Predigt, gesunde Lehre, geht durchs Herz. Ist schmerzhaft. Wir werden noch sehen, warum. Die Predigt in den Ohren der Menschen in Jerusalem hat nicht gekitzelt oder in ihren Ohren gut geklungen. Sie hat ihr Herz durchbohrt wie ein Pfeil, der ihr Ego und ihre Selbstsicherheit gekillt hat. Und sie fragen wurden, was müssen wir tun? Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und danach kam ja, jeder lass dich taufen, tu Buße und lass dich taufen auf Namen Jesu. Paulus sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden die Ohren von der Wahrheit, werden sich die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Farben zukehren. Das, was Paulus hier sagt, merkt man auch heute. Lehren verbreiten sich, wo du denkst, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass so eine Lehre sich verbreitet? Eine Fabel, die wir heute hören, ist zum Beispiel diese Fabel, dass Gott durch uns sein ewiges Reich auf dieser Welt baut. Und Jesus in dieses schon gebaute Reich hineinkommt, um in Ewigkeit auf dieser Welt mit uns zusammen zu leben. Das ist eine Fabel, die keine biblische Grundlage hat, denn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und da wird deutlich, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Entweder entweder Jesu Worte vergehen und Himmel und Erde bleiben, oder Himmel und Erde vergehen und Jesu Worte bleiben. Es gibt kein sowohl als auch. Ein Weg, wie ihr Lehrer in die Gemeinde kommen oder Menschen von der Gemeinde wegholen, ist durch Heuchelei. Und Lügenreden, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Die Verführung geschieht durch Heuchelei. Heuchelei ist, wenn wir etwas vorgeben, was wir nicht sind, oder verschweigen, wer oder was wir sind. Man kann auch von Täuschung reden. Und so geschah es zum Beispiel bei der schon eingangs erwähnten Sekte, die im Prinzip den Bibelkurs angeboten hat und nicht deutlich gemacht hat, wer sie eigentlich ist, bis dann am Ende man so lange drin war, bis man alles schon geschluckt hat, um dann auch zu schlucken, dass man da in eine koreanische, fremde, irgendwie obskure Kirche reingeraten ist. Eine Lehre zum Beispiel von dieser Sekte ist, dass nur ihr Begründer in der Lage ist, die Bibel zu verstehen und sie für den Nachfolger auszulegen. Ja, du und ich, wir können die Bibel nicht richtig verstehen. Das kann nur Man Hi Li. Wer seine Bibel kennt, weiß, dass das Lehre des Antichristen ist. Dass das ungöttliche, unbiblische Lehre ist. Denn wir lesen, und das habe ich jetzt, da wurde ich vom Geist Gottes tatsächlich noch darauf hingewiesen, während Gottesdienst. In 1. Johannes 2, 27 lesen wir, könnt ihr euch notieren, wenn ihr wollt, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, also der Heilige Geist. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Ja, jeder von uns, der den Heiligen Geist hat, hat die Fähigkeit, die Bibel zu verstehen, so wie der Heilige Geist es uns verstehen lassen will. Und wir brauchen nicht, dass irgendjemand uns erklärt, wie die Bibel funktioniert oder wie sie ausgelegt werden muss. Deshalb machen wir, verstehst du, was du liest, weil ich dort versuche, den Zuhörern, den Mitmachern, Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie selber lesen können. Deshalb machen wir das. Nicht, weil ich sagen will von vorne, so ist das zu verstehen. Ich habe es geschnallt und ich sage euch jetzt, wie es richtig geht. Unser Ziel ist der mündige Christ, der zum vollen Wuchs Christi gewachsen ist, jeder von uns. Die Lügenredner sind sich der Lüge, die sie möglicherweise wirklich mit Überzeugung lehren, nicht immer als solcher bewusst. Das muss man sagen. Ja? Man kann in ein Lügengebäude hineinkommen, verführt werden und denken, das ist jetzt die Wahrheit. Und man kann es sogar wirklich gut meinen mit den anderen, ihnen diese Wahrheit nahebringen zu wollen. Aber es ist zum Beispiel eine falsche Lehre, wenn man die Gefangenheit des Menschen leugnet und seine Unfähigkeit, das vor Gott Gute zu tun. Das ist eine Irrlehre. Das führt zu falschen Ergebnissen in der Nachfolge Jesu. Wenn der Mensch nicht gefallen und gefangen ist in dieser Gefallenheit, dann braucht er auch keine Erlösung. Das haben wir im Prinzip vorher schon gehört. Diese zu verurteilende Lehre wird schnell zu einer neuen Gesetzeslehre. Weil dann geht es nicht mehr darum, wie ich aus der Gnade, die mir geschenkt worden ist durch Jesus Christus, aus dieser Gnade heraus lebe, sondern wie ich im Prinzip entsprechend den Regularien des Glaubens dann lebe und es aus eigener Kraft tun muss. Es wird ein neues Gesetz, was ich erfüllen muss, um mich dann als Christ zu beweisen und zu bewähren. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich halt schlechte Karten. Diese zu verurteilende Lehre, die spricht im Prinzip auch Paulus an, in Vers 3, als er ein Beispiel aufführt und dann in Vers 4 und 5 widerlegt. Die verbieten zu heiraten. Ja, das war ein Teil dieser Lehre, die kommen würde. Und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Das war schon etwas, was zu Zeiten von Paulus da war, durch die Juden, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagen für die Welt, für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagen genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Heute haben wir andere Do's und Don'ts. Wie da. Zum Beispiel ein Do's oder Don't oder wie auch immer ist, ob man glaubt, dass vor 2000 Jahren jede Heilung passiert ist, und wir sie nur noch im Glauben annehmen müssen. Und diese Lehre, oder ob man das glaubt, dann zum Gradmesser unseres gesunden Glaubens wird. Ja? Glaube ich das, dann bin ich ein guter Christ. Glaube ich das nicht, dann bin ich ein schlechter Christ. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sagen würde, das ist nicht gut. Zur Zeit der ersten Christen bestand die Gefahr, von den Religiösen mit Speisegeboten und Verboten überzogen zu werden. Heute sind es nicht die Religiösen. Heute ist es die Welt, die uns sagt, wie wir uns ernähren sollen und wie nicht. Aber die Welt kommt in die Gemeinde rein. Und so kommen auch weltliche Ernährungstrends teilweise geistlich verbrämt in die Gemeinde. Gott sagt uns hier, vom geistlichen Standpunkt aus wird alles rein, also alles genießbar durch Danksagen vor Gott, wenn wir es als Gottes Gabe entgegennehmen und unsere Gesundheit ihm anbefehlen, dann ist es genießbar. Ob es jeweils sich mit unseren Allergien verträgt, ist eine andere Geschichte, aber selbst dafür kann man ja dann beten, dass man von Allergien frei wird. In Vers 7a sagt Paulus, die unheiligen und alle weiberhaften Farben aber weise ab. Man könnte von den weltlichen Mythen sprechen, die er hier abweisen soll. Es gibt in manchen christlichen Kreisen die Auffassung, dass es im New Age-Gedankengut Dinge gibt, die wir als Christen lernen können, von denen wir profitieren können. Dinge, die wir dort entdecken können und für uns nutzbar machen können. Was ist der Grund für diese Behauptung? Die Behauptung oder der Grund ist, dort seien geistliche Wahrheiten zu entdecken, die eigentlich zu den geistlichen Realitäten Gottes gehören. Ja, die nur quasi das Volk Gottes verloren hat und das New Age hat sie sich gekrallt und wir müssen sie wieder zurückholen. Ich glaube, dass das solche weltliche Mythen sind, die wir ablehnen sollten. Das, was wir wissen müssen, was zum Leben und zur Gottseligkeit notwendig ist, haben wir schon. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine herrliche Herrlichkeit und Kraft. Alles ist uns geschenkt. 2. Timotheus 3,16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Alle Schrift von Gott eingegeben ist in der Lage, den Mensch Gottes vollkommen zu machen und ihn auszurichten zu allem guten Werk. Das Wort Gottes enthält alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine außerbiblische Offenbarung oder Erkenntnisse oder Entdeckungen. 5. Mose 29, 28. Schon da schreibt Gott, was verborgen ist, ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen, alle Worte dieses Gesetzes. Gott offenbart Dinge, und das hat er getan. Jesus ist das finale Wort. Und alles, was mit Jesus zusammenhängt, bis Schluss Offenbarung. Und das ist es. Mehr gibt's nicht. Und was nicht offenbart worden ist, das ist Gottes. Das gehört Gott. Es gibt offensichtlich Dinge, die er nicht offenbart hat. Mit gutem Grund. Aber das, was er offenbart hat, das soll uns reichen, um als Christen vollmächtig, wirkungsvoll in die Ewigkeit hineinzukommen. Also aus diesen Stellen folgt, es ist eine falsche Lehre, dass wir im New Age nach geistlichen Hilfen und Erkenntnissen suchen müssen, die wir nicht in der Bibel finden. Also kommen wir zum zweiten Punkt. Der wird kürzer, der dritte auch. Weise sie ab. In Vers 7 spricht Paulus davon, dass Timotheus diese Lehre abweisen soll. Es gibt diese Anweisung noch in 2. Timotheus 2, 23 und Titus 3, 10. Dieses Wort hat eine durchaus schroffe Bedeutung. Es wird auch da verwendet, wo die Leute sich entschuldigen in den Gleichnissen, um sich entschuldigen, um nicht zu dem Festbankett Gottes zu kommen. Ja, da heißt es, sie entschuldigten sich, aber eigentlich wiesen sie die Einladung Gottes ab, kategorisch. Hier heißt es, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln weise kategorisch ab. Dieses Wort hat in 2. Timotheus 2,16 und 3, Titus 3,9 spricht er allerdings, an Paulus, davon, dass Timotheus sich, wie soll ich sagen, klug verhalten soll und den Diskussionen aus dem Weg gehen soll. Er soll sie umgehen. Manchmal ist es gut, wenn man sich Diskussionen stellt. Manchmal ist es gut, wenn man ihnen aus dem Weg geht. Ich denke besonders bei Diskussionen, die wir mit Menschen außerhalb der Gemeinde führen, ist es nicht immer gut, sich jede Diskussion vorzunehmen und jeder Diskussion zu stellen. Manchmal ist es besser, einfach es zu umgehen. Aber es gibt Diskussionen, die wir führen müssen, damit nicht nur der Diskutant etwas lernt, sondern die ganze Gemeinde. Wir hatten mal so eine Situation, in der ein Gemeindeglied Schwierigkeiten hatte mit der Trinitätslehre, mit der Dreieinigkeitslehre, und da haben wir die Diskussion geführt. Manche mögen sich noch daran erinnern. Wir haben uns intensiv mit dem Thema Trinität befasst und haben bei den Bibellehrabenden, die sonntagsabends mal waren, haben wir uns Länge und der Breite nach damit befasst und aufgezeigt, dass es gute Gründe gibt für biblische Gründe gibt für die Lehre von der Trinität. Es hat im Fall des Gemeindegliedes leider nichts genützt. Soweit wir wissen, denn es hat sich dann aus der Gemeinde verabschiedet. Aber ich glaube, die die Diskussion ein bisschen mitgemacht haben, die haben doch das eine oder andere gelernt. In Offenbarung 2 gibt es zwei Gemeinden, die Jesus insbesondere adressiert. Die Gemeinde in Pergamon und die Gemeinde in Thyatira. Da werden 7 Gemeinden genannt, aber 2 werden in einem bestimmten Kontext und in unserem Kontext letztendlich genannt. Und zwar, die erste, die Pergamon-Gemeinde, war eine richtige Bekennergemeinde. Also die haben Jesus bekannt und das in Verfolgungszeiten, in schwierigen Zeiten, die waren richtig eifrig dabei. Also ihr Bekennermut und ihre Bekenntnisbereitschaft war vorbildhaft. Und die Gemeinde in Thyatira, die wird von Jesus beschrieben als eine Gemeinde, die im Prinzip voll von guten Werken war, die sich um die einander gekümmert haben, die nach außen gedient haben, die waren richtig gut, äußerlich gesehen, richtig gut drauf. Aber beide hatten den in sie eindringenden Irrlehren nicht widerstanden. Die eine ließ eine Lehre zu, die mit der Lehre Bileams verglichen wurde, und die andere ließ zu, dass eine sogenannte Prophetin ihr unheiliges Wesen trieb und die Gemeinde zum Kompromiss mit der Welt verführte. In beiden Fällen muss es mit Unzucht und Götzendienst zu tun gehabt haben. In unserer Zeit ist der Feminismus, die Abtreibungslobby, die Homosexualität, die Transsexualität, der ungebremste Individualismus und so weiter, das, was in die Gemeinde hineindringt. Und es gibt in vielen Gemeinden kaum Gegenwehr. Lange Zeit war das Thema Homosexualität in der Evangelischen Allianz noch völlig klar, gibt es nicht. Inzwischen weichen sich da auch die Grenzen auf. In der Landeskirche sowieso. In der Abtreibungsgeschichte hat die Landeskirche inzwischen ein Papier verfasst, in dem es darum geht, dass man bis zur 24. Schwangerschaftswoche die Abtreibung entkriminalisieren soll. Als ob der Mord am Kind ab der 24. Woche oder vor der 24. Woche weniger Mord ist als nachher. Es wird ein Kind umgebracht. Jesus zählt auf, was die beiden Gemeinden Gutes gemacht haben und was schlecht gelaufen ist. Und da sticht heraus, dass beim Guten eine gesunde Lehre fehlt. Es gibt eine Gemeinde, auf die kommen wir nächsten Sonntag, die war lehrmäßig gut drauf. Die hat ein anderes Problem gehabt. Also es ist nicht so, dass Jesus es nicht bemerken würde, wenn lehrmäßig etwas gut läuft. Aber hier in diesen zwei Gemeinden, da ist es nicht gut gelaufen. Die haben nicht gut gelehrt, beziehungsweise sie haben gar nicht gelehrt. Und das hat sie für falsche Lehren anfällig gemacht. Deshalb reicht es eben nicht aus, nur geistlich zu handeln, zu lieben, Jesus zu bezeugen, zu versuchen, Menschen zum Glauben zu führen, den Notleidenden zu helfen. Das reicht nicht aus. Das haben all die gemacht. Diese zwei Gemeinden haben das gemacht. Deshalb kommen wir schon heute zum Punkt Lehre, obwohl wir uns am kommenden Sonntag nochmal intensiver damit befassen. Also dritter Punkt, Lehre. Nicht Lehre, die Lehre, sondern Lehre als Auftrag. Die beste Verteidigung gegen ihre Lehre ist, nicht die ganze Zeit nur dagegen zu wettern, sondern gute Lehre. Aber zur guten Lehre gehört es auch, dass man auch über die Irrlehre redet. Das macht man so, wenn man jemanden impft. Man verabreicht dem Impfling ja im Prinzip ein Stück von dem, wogegen man impfen will. Ja? Da kommen irgendwelche Reste von irgendeinem Virus oder sonst irgendwas, kommen in den Körper. Irgendwelche abgestorbenen Zellen werden reproduziert und die kommen dann ins Vakzin und dann kommen die in den Körper und sollen im Körper etwas bewirken, dass das Immunsystem anfängt, sich dagegen zu wehren. Ja, früher war es so, in der heutigen Zeit ist das wieder was anderes, aber auf die Diskussion gehe ich jetzt heute nicht ein. Ich habe das Bild nur genommen, um deutlich zu machen, man muss sich den Irrlehren aussetzen, um auch gegen sie gewappnet zu sein. Man kann nicht sagen, es interessiert mich alles nicht, ich lese meine Bibel und dann bin ich geputzt und gestellt. Das reicht leider nicht. Wir müssen uns mit dem Abirrungen auseinandersetzen. Deshalb habe ich sie auch schon teilweise genannt. Wie wir schon bisher gesehen haben, wird das den einen oder anderen nicht davon abhalten, der Irrlehre aufzusitzen und ihr nachzufolgen. Aber das ist dann seine Verantwortung. Ja, wenn wir hier, jeder von uns, und jeder von uns ist gefordert, ja, ihr seid alle in der Lage, einander zu ermutigen und zu ermahnen, hey, sei mal da vorsichtig, ich habe da schon was gehört. Ja, können wir alle tun. Wir haben die Aufgabe, gute Lehre weiterzugeben, gute Grundlagen zu legen. Oder sagt Timotheus, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein. Oh je. Da geht's gleich mal so. Wie sieht ein guter Diener Christi aus? Dadurch, dass er sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der dem gefolgt ist. Das ist interessant, dass es hier heißt, Worte des Glaubens und der guten Lehre. Der Glaube, der ausgesprochen proklamierte Glaube, muss auf der guten Lehre des Wortes Gottes basieren. Wenn wir gute Diener Christi sein wollen, dann muss dies in unserem Umgang mit dem Wort Gottes deutlich werden. In Kolosser 3,16 heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Das hat zur Konsequenz, dass wir in der Gottseligkeit oder in der Frömmigkeit, wie wir es auch lesen können, in der Gottesfurcht, in der Erkenntnis und der daraus resultierenden Ehrfurcht vor Gott wachsen. Das Wort Gottes, wenn wir es wirklich in uns aufnehmen, wenn wir es wirklich verdauen, dann führt es uns zu mehr Gottesfurcht, zu mehr Ehrfurcht vor Gott. Wenn es das nicht tut, dann läuft etwas schief. 1. Timotheus 4,7 heißt es, übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Paulus sagt, dass Gottesfurcht viel mehr wert ist, viel mehr nützt als alle äußerlichen Gebote und Übungen. Diese scheinbare Aufforderung, übe dich, ja, ist eine unscheinbare Aufforderung, übe dich, ja, übe dich. Da steht Gymnazo. Und dieses Gymnazo, das hat mich erinnert an Gymnastik. Ja, Gymnastik ist, dass wir bestimmte Bewegungen regelmäßig, mehrfach, dauerhaft tun. So, hat mich erinnert an Physiotherapeuten, die eigentlich auch Gymnastik auf Rezept machen. Und die Physiotherapeuten haben ja oft die Aufgabe, erstmal unsere Glieder zu bewegen, die nicht mehr so mobil sind, oder unseren Körper zu bewegen, der weiß, der nicht mehr so mobil ist, weil wir es selber nicht hinkriegen oder weil wir uns nicht getrauen, es zu tun, weil es schmerzt. Ja, es tut weh, sich zu bewegen. Aber das Gymnazo, das führt dazu, dass man sich wieder bewegt. Und dann sagen die einem, so, jetzt wissen Sie, wie es geht, jetzt können Sie das zu Hause selber machen. Am Türrahmen oder wo immer man das irgendwie dann machen muss. Dazu gehört im Prinzip Disziplin. Es gehört Überwindung dazu. Die Therapie ist oft nötig, wenn wir uns verletzt haben, und sie ist nicht immer einfach, weil sie eben oft schmerzlich ist. Gottes wirksames Wort an uns ist nicht immer angenehm, manchmal schmerzt es und dennoch übt es uns. In Hebräer 5,14 lesen wir, die feste Speise aber ist für Erwachsene, infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben durch zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Keine Angst, wir sind auf das Ziel geraten. Unser geistlichen Sinne, unser geistlicher Mensch muss geübt werden, feste Speise, die Lehre des Wortes Gottes zu sich zu nehmen und umzusetzen. Ja, Kinder müssen lernen, feste Speise zu sich zu nehmen. Wie macht man das, wenn man vom Brei auf feste Speise umsteigt? Man schneidet die feste Speise in kleine Stückchen. Und dann kriegen sie. Und dann müssen sie lernen, drauf rumzumimmeln, es nicht gleich runterzuschlingen. Zunächst mal werden sie auch daran gewöhnt, einfach in den, die schlingen dann alles runter, was halbwegs durch den Rachen passt. Ist nicht immer gut, aber so machen wir das. Irgendwann schnallen sie, es ist vielleicht gut, wenn man drauf rumkaut, weil A hat man mehr davon und B, irgendwann sind die Stücke so groß, dass man sie nicht mehr einfach so runterschlingen kann. Also muss man sie verarbeiten. Und das ist ein Lernprozess. Feste Speise zu sich zu nehmen. Man kriegt feste Speise, man lernt nicht, feste Speise zu sich zu nehmen, indem man immer Brei isst. Versteht ihr? Man muss die feste Speise mal irgendwann anfangen zu essen. Man muss sich mal irgendwann von einer Kinderbibel lösen und muss mal in eine Erwachsenenbibel reingucken. Oder vielleicht auch mal von einer Übertragung in eine echte Übersetzung reingucken, auch wenn die schwer zu verstehen ist. Um die feste Speise tatsächlich auch zu sich einzuverleiben. Die Gemeinde Jesu fand nicht an zu viel Lehre. Ja? Die Gemeinde Jesu krankt nicht an zu viel Lehre. Habt ihr es gehört? Stimmt mir da irgendjemand zu? Stimmt mir doch der eine oder andere zu. Die Gemeinde Jesu krankt nicht an zu viel Lehre. Sie krankt und ist angreifbar und verführbar wegen falscher und oft noch mehr wegen zu wenig guter Lehre. Deshalb sagt Paulus am Schluss unserer Predigt, dies gebiete und lehre, was ich hiermit getan habe. Amen.